bekennen, dass es keinen Namen gibt, der größer ist als dein Name. Und dass deine Gegenwart, das ist das, was uns erfüllt und das ist das, was wir brauchen. Wir lieben dich, wir lieben deine Gegenwart und wir brauchen deine Gegenwart heute mehr als jemals zuvor. Und wir wollen bekennen, dass wir ohne dich nichts tun können und wir wollen bekennen, dass die Welt ohne dich uns Angst macht. Und wir wollen bekennen, dass die Welt ohne dich Chaos ist. Und wir wollen bekennen, dass die Welt ohne dich ein Ort ist, wo niemals, niemals Frieden sein wird. Und wir kommen in deine Gegenwart, um deinen Shalom zu empfangen. Frieden in Körper, Seele und Geist. Segne uns damit. Amen. Ihr Lieben, heute ist ein Tag der Entscheidung. Heute ist so ein wichtiger Tag, ein Tag der Entscheidung, ein Tag der Entscheidung für unser ganzes Land. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale offen, Menschen strömen hin und wahrscheinlich werden wir eine Wahlbeteiligung haben, die das übersteigt, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Aber heute ist auch ein Tag der Entscheidung für uns als Gemeinde. Wer wollen wir als Kirche sein? Und es ist ein Tag der Entscheidung für dich ganz persönlich. Hey, wie reagierst du auf dieses Chaos um uns herum? Was macht es mit deinem Herzen? Vielleicht bist du in den letzten Wochen wie vor Angst gelähmt, sagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Wie konnten wir an diesen Punkt kommen? Wie konnten wir in dieses Chaos hineingeraten? Wem kann ich noch glauben? Jeder versucht irgendwie, mich von seiner Wahrheit zu überzeugen. Und wenn ich nur ein Stück weit abweiche, dann werde ich gehasst. Ich bin der Feind. Wo sind wir hingekommen? Und es schafft eine Unruhe in dir und es schafft eine Unruhe in mir und es schafft eine Unruhe in unserer Gesellschaft. Und die Frage ist, welche Entscheidung wir heute treffen. Und ich behaupte, es hat nichts damit zu tun, an welcher Partei du heute dein Kreuzchen machst. Weil es wird kommen, wie es kommen wird und es wird irgendwie sein. Die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Die Frage ist, auf wen und was setzen wir unsere Hoffnung? Setzen wir unsere Hoffnung auf die richtige Partei? Friends, egal welche Partei du willst, du wirst verlieren. Egal auf wen wir unsere Hoffnung setzen, wer außerhalb dieses Zeltes des Herrn ist, wird uns nicht in Sicherheit führen, wird uns nicht in Friedenheit führen, wird uns nicht wirtschaftlich wieder komplett auf die Beine stellen. Wir hoffen das, wir wünschen das und wir hauen uns darüber die Köpfe ein. Die Wahrheit ist, es wird nicht passieren. Und Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst. Und das ist das, was wir gerade spüren. Unsicherheit, Chaos, sichere Systeme brechen auseinander, wirtschaftlich herausfordernd. Ängste sind da, wie werden wir weiter unser Leben gestalten? Wie werden wir weiter in diesem System unterwegs sein? Wie werden wir versorgt werden? Es gibt darauf nur eine Antwort. Und das ist in der Gegenwart des Herrn. Und wenn wir anfangen, diese Angst zuzulassen, werden wir uns verkriechen, wir werden hart und wir werden bitter und wir werden Spaltung hineinbringen. Wir werden Beziehungen kaputt machen. Was hat Jesus gesagt in dem Moment? Er hat gesagt, hey, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt, es ist völlig irrelevant, in welchem Chaos die Welt versinken zu scheint. Ich habe die Welt überwunden und ich möchte dir Frieden schenken in all dem Getöse dieser Welt, in all dem Chaos, in all deine Unsicherheit hinein. Und ich möchte euch bitten, dass wir uns jetzt nochmal gemeinsam eins machen, weil ich möchte gerne unser Land segnen. Denn das, was wir brauchen, ist nicht, dass wir die richtige Partei an der Wunde, das wird uns nicht helfen. Was wir brauchen, sind Unternehmer, die ihre Unternehmen führen mit Leidenschaft, nämlich auf das Reich Gottes ausgerichtet, die ihre Mitarbeiter segnen, sie versorgen und wirtschaftlich nicht nach den Maßstäben dieser Welt unterwegs sind, sondern nach Fragen, was wolltest du, dass ich mit meiner Firma tue? Wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer, die anfangen, nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie da die Berichtshefte lesen oder die Noten vergeben, sondern sagen, Herr, was möchtest du in dieser Person freisetzen? Wir anfangen zu segnen. Wir müssen doch anfangen, Salz und Licht in dieser Welt zu sein, die im Chaos versinkt. Das ist das, wo wir aufstehen müssen als Kirche, als Kinder Gottes, als die, die den Schöpfer von Himmel und Erde kennen, die wissen, dass er der König aller Könige ist. Das, was wir erleben, ist, hey, ihr Menschen, ihr wolltet einen König. Das ist das, was wir jetzt gerade erleben. Aber es gibt im Endeffekt nur einen König, der es wert ist, dass wir unser ganzes Leben in seinen Dienst stellen. Und das wollen wir heute nochmal bekennen. Ja, und da brauchen wir jeden Einzelnen. Wir brauchen dich mit deiner Familie, dass du als Vater anfängst, deine Kinder mit Identität voll zu pumpen. Dass du das nicht irgendwem überlässt, dass du diese Verantwortung übernimmst. Das wird keine Partei für dich übernehmen, das wird keine Kita für dich übernehmen, keine Schule. Das machst du als Vater, das machst du als Mutter. Und wir denken, wenn wir jetzt nur das richtige Kreuz machen, dann wird es hoffentlich alles gut. Das wird es nicht, wenn wir nicht anfangen, Selbstverantwortung zu übernehmen und die Herrlichkeit Gottes, da wo wir sind, in unseren Firmen, in den Schulen, in unseren Familien hineinzuwirken. Und ich habe die Sehnsucht, dass es sichtbar und erkennbar wird, dass überall die Lichter in dem Chaos und in der Dunkelheit aufpoppen, dass du keine Angst hast und dass Menschen dich fragen, hey, warum hast du eigentlich keine Angst? Es ist zum Fürchten. Du sagst, ja, es ist zum Fürchten. Aber ich habe Frieden in meinem Herzen, der von dem Herrn aller Herren kommt, dem König aller Könige, der von sich sagt, ich habe diese Welt überwunden. Deswegen macht mir das nicht Angst. Ja, die Umstände machen mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle Sorgen. Ja, und ich wünschte mir, es wäre anders. Aber es ist nichts mehr, was mich zerlegt, innerlich lähmt und mich in einen Konflikt mit meinem Bruder und mit meiner Schwester führt. Und du darfst gerne laut beten, leise beten. Lass uns einfach gemeinsam beten. Und ich möchte für uns und unser Land und die Entscheidung beten, die anstehen, Jesus. Weil es ist mir wichtig, Jesus. Für unser Volk zu beten, für unser Land zu beten, für unsere Politiker zu beten. Wir treffen heute eine Entscheidung als Land, als Nation. Und wir haben es finally nicht in der Hand, was dabei rauskommt. Aber was wir tun können, ist, dieses Land zu segnen, aus dem du so viel Segen für die Welt hast hervorgehen lassen, aus dem Reformation hervorgekommen ist, wirklich geistliche Aufbrüche, Umbrüche, wo Erweckung hervorgegangen ist, Jesus. Das ist das, was wir sehen wollen wieder in unserem Land, dass du eine Erweckung wieder aus Deutschland hervorgehen lässt und dass wir nicht stolz darauf sind, dass wir alles politisch und wirtschaftlich in der Hand haben, sondern dass wir stolz darauf sind, dass überall deine Herrlichkeit wieder aufbricht, dass Christen aufstehen und den Mut haben, dich zu bezeugen, dass in den Schulen wirklich wir aufstehen und sagen, hey, wir wollen wieder für Wahrheit eintreten, dass wir in den Familien anfangen, wieder zu leben, was deine Wahrheiten sind und nicht denken, die Kinder werden es schon irgendwann selber rausfinden. Wir wollen Verantwortung übernehmen und das wollen wir tun, indem wir unser Land segnen und den Politiker segnen. Du kannst die Herzen dieser Menschen lenken wie Wasserbäche. Und wir geben sie in deine Hand und es ist völlig wurscht, welcher Partei sie angehören. Was passieren soll, ist, dass sie dir begegnen, dass sie in Ehrfurcht für die Entscheidung treffen, dass sie anfangen, wirklich in diesem Glauben an den allmächtigen Gott dieser Nation zu dienen. Jesus, wir wollen keine Herrscher, wir wollen Diener haben, die es auf dem Herzen haben, diesem Land wirklich verantwortlich zu dienen. Und das kannst nur du tun, das können wir nicht tun. Und wir beten, dass du einen neuen Geist schenkst über unser Land, das dich rausgeschmissen hat an so vielen Stellen. Komm du zurück mit deinem Geist, Jesus. Erfüll du uns dafür, erfüll du uns als Kirche dafür, dass wir aufstehen, dass wir keine Angst haben, dass wir in dieser Sicherheit unterwegs sind. Du hast die Welt überwunden. Jesus, wir brauchen deine Gnade und wir brauchen deinen Geist, der voller Kraft und Mut und Zuversicht ist, über jedes Chaos hinweg. Darum beten wir in deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. So, Friends, come on. Jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit für die Predigt, aber na gut. Ihr Lieben, ich möchte auch nicht verpassen, euch in Leichling zu begrüßen. Es ist so schön, dass ihr dabei seid. Eine Kirche an zwei Standorten. Hey, seid gesegnet. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Schickt ein paar Fotos bei Slack rein. Wir lieben es, dass wir gemeinsam ein Leib sind, dass wir gemeinsam eine Kirche sind an zwei Standorten. Genau. So, gut. Ihr Lieben, wir sind in einem spannenden Thema unterwegs und es geht nahtlos weiter. Das Thema hätte heute nicht besser gesetzt sein können. Denn wir sprechen von einem Volk der Assyrer, das voller Brutalität, voller Hass, voller Wut ist und was alle Nationen um sich herum einnimmt, vernichtet, in die Versklaverei führt. Und in diese Situation hinein hat Gott dem Propheten Jonah den Auftrag gegeben, hey, geh nach Ninive, in die Hauptstadt der Assyrer und bring ihnen meine Botschaft, meine Nachricht. Wenn du wissen willst, was dazwischen passiert ist, Jonah hat versucht wegzulaufen, hat nicht geklappt, er ist vom Bord geworfen worden, ein Fischer hat ihn 3 Tage bei sich behalten, er hat viel, viel mit Gott geredet und gehadert und um Vergebung gebeten und der Fisch hat ihn ausgespuckt. Und da stehen wir jetzt. Ich habe keine Ahnung, es steht nicht in der Bibel, wo der Fisch ihn ausgespuckt hat. Deswegen weiß ich nicht, ob er ihn wieder quasi wie bei Monopoly, ne, gehe auf los, wieder an den Anfang gesetzt hat. Oder ob die Reise statt 550 Kilometer von seinem Ursprungsheimatsort bis nach Nineveh sich vielleicht verdoppelt oder verdreifacht hat. Das wissen wir nicht. Was passiert ist, und das möchte ich gerne vorlesen in Jona 3. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbringe ihr die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona, er hatte gelernt, der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Allein in diesen Versen steckt schon so viel drin. Ich möchte das nur kurz anreißen. Was in diesen Versen drin steckt? Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Ja, Gott sieht Jona und er sieht, hey, was für ein rebellischer Prophet. Ich habe noch Amos und Hosea, die hätte ich jetzt auch nehmen können. Aber er entscheidet sich dafür, Jona eine zweite Chance zu geben. Sagen, hey Jona, ich habe dir einiges beigebracht im Bauch des Fisches und ich möchte mit dir jetzt den nächsten Schritt gehen. Und ich gebe dir nochmal den gleichen Auftrag. Wir werden im Laufe der Geschichte merken, Jona hat einiges verstanden, aber er hat noch längst nicht alles verstanden. Er hat verstanden, okay, wenn Gott spricht, dann gehe ich. In Klammern, doof finde ich es trotzdem. Das ist seine Herzen, dann sagen, ja, ich habe es verstanden, ich mach's, weil ich habe keinen Bock auf nochmal 3 Tage im Fisch. Aber diese Nachricht an meine Feinde zu überbringen, das finde ich falsch. Und es macht mich wütend und ich verstehe es nicht. Was da drin aber auch schon steckt in dieser Geschichte ist, dass Gott schon immer ein Gott war, der jeden einzelnen Menschen und jede Nation liebt. Weil wir haben oft das Gefühl, das fängt erst mit Jesus im Neuen Testament an. Vorher hat Gott nur Israel im Blick gehabt und alles andere war ihm egal. Das ist nicht richtig. Und die Geschichte von den Assyrern und von dieser Stadt Ninive, die Hauptstadt der Assyrer war, zeigt nochmal ganz, ganz deutlich, Gott hat immer schon die Nation auf dem Herzen gehabt. Ihm war es immer schon wichtig, diesen Menschen überall zu begegnen und ihnen zu sagen, ich bin der lebendige Gott, ich bin dein Schöpfer. Ich möchte euch einen Vers dazu aus Hesekiel 33, Vers 11 vorlesen. Da sagt Gott zu Hesekiel: Sag ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich freue mich nicht über den Tod eines gottlosen Menschen, sondern ich freue mich vielmehr, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Kehrt um und ändert euer Verhalten. Warum wollt ihr sterben? Und das Spannende ist, an dieser Stelle spricht er zum Volk Israel. Aber es gilt für alle Nationen. Aber selbst das Volk Israel, was so sein Augapfel, sein Lieblingskind sozusagen ist. Selbst diesem Volk sagt er, hey, auch eure Gottlosigkeit ist nicht fein. Da drücke ich auch kein Auge zu. Ich bin ein gerechter Gott. Ich bin gerecht und ich habe keine Freude. Das haben wir manchmal das Gefühl. Ich sage, boah, das ist aber krass, wie Gott unterwegs ist. Ich sage, ich habe daran keine Freude. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass ihr umkehrt von euren bösen Taten. Ich möchte, dass ihr euer Leben ändert. Und ich möchte, dass ihr erkennt, dass ich Gott bin. Das ist das Herz Gottes immer schon gewesen. Und das zeigt sich nochmal ganz krass in dieser Geschichte von Ninive. Ich möchte weiterlesen, die Verse 3. Jona ab Vers 4. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Und das ist eine echt mega sympathische, einladende, herzliche Nachricht. Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Jetzt kommt der Knaller. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott. Und alle, vom Höchsten bis zum Geringsten, beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Da merkst du das Herz von Jona. Er sagt, Freunde, 40 Tage, dann ist Game Over. Das ist das, was er ihnen sagt. Er sagt nichts von einem Gott der Liebe, er sagt nichts von einem Schöpfergott, der gnädig und barmherzig ist. Nichts davon ist seine Botschaft. Seine Botschaft ist, ihr werdet vernichtet werden. In 40 Tagen, ja, werde ich mich da auf den Hügel stellen und zuschauen, wie ihr platt gemacht werdet. Jona hatte kein Herz, das darum kämpfte, dass diese Menschen umkehrten. Aber was passiert ist, dass die Botschaft von dem Sender in einer Kraft und Autorität unter den Menschen wirkt. Jona war nur der Überbringer. Er war nur der Bote. Und die Autorität und die Macht und die Kraft Gottes überdeckte die ganze Stadt. Und die Assyrer waren jetzt kein Volk, das zu wenig Götter hatten. Die hatten einen Haufen Götter. Ja, der Hauptgott war der Gott Assur. Ja, deswegen hießen sie auch Assyrer. So, weil sie den Gott Assur gehuldigt haben. Sie hatten Ishtar oder Isis, ja, diese Fruchtbarkeitsgöttin, der sie geopfert haben und gefeiert haben. Da haben sie auch noch babylonische Götter mit reingeholt. Baal, den haben sie dann Marduk genannt, aber es war eigentlich der gleiche Gott, den die Babylonier verehrt haben. Die hatten einen Haufen Götter. Den hat es nicht daran gefehlt, Tempel zu haben. Den hat es nicht dafür gefehlt, in irgendeiner Form sich irgendwelchen Göttern zu unterordnen. Aber sie kannten den lebendigen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht. Und obwohl Jona ihnen nur eine Botschaft gebracht hat, in 40 Tagen werdet ihr vernichtet werden, haben sie darin eine Wahrheit erkannt. Diese Nachricht kommt vom König aller Könige, vom Herrn aller Herren, von der höchsten Autorität, von dem, dem alle Macht gegeben ist. Und sie haben sich alle gesamt, die ganze Stadt entschieden zu fasten und sich in Sack und Asche zu setzen. Ich möchte ein bisschen weiter vorlesen, was dann passiert ist. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Das war der Donald Trump der damaligen Zeit. Das war der Wladimir Putin, der Xi Jinping. Das war ein Weltreichherrscher. Er kleidete sich in einen Sack, ja, diese hier von Kaffeebohnen oder was, so einen Sack hat er sich angezogen und setzte sich in die Asche. Höchste Demütigung, höchstes Maß an Unterwerfung. Dann ließ der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben: Weder Mensch, und jetzt wird es richtig krass, weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Also die haben es komplett radikal gemacht. Sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Der Herrscher der damaligen bekannten Welt setzt sich in einem Sack vor seinen Palast irgendwo in eine Feuerschale und sagt, hey, kein Mensch und kein Tier, hey, wir unterwerfen uns diesem lebendigen, heiligen Gott. Und das Ding ist, sie unterwerfen sich ihm, weil er ist, weil er mächtig ist, weil er lebendig ist und weil er Autorität ist. Sie unterwerfen sich nicht ihm, weil er ihnen nette Versprechungen macht, weil er sagt, hey, ich liebe dich und ich möchte, du bist nach meinem Ebenbild geschaffen. So sind wir, weil wir wissen, hey, er hat so viel für mich getan. Wir ehren ihn oft dafür, was er für uns getan hat. Weil es so wunderbar und großartig ist. Sie ehren ihn dafür, wer er ist. Merkst du den Unterschied? Wann hast du das letzte Mal ihn angebetet, einfach weil er ist? Meistens beten wir ihn doch dafür an, was er für uns getan hat. Wie gütig, freundlich, barmherzig, liebevoll und gnädig er zu uns ist. Aber Gott ist es wert, und das ist das, was die Assyrer erkannt haben. Er ist wert, angebetet zu werden, einfach weil er ist. Punkt. Völlig unabhängig, was er tut. Und in dieser Erweckung passieren ein paar ganz spannende Dinge, die möchte ich ganz kurz mit euch durchgehen. Und zwar glaubten sie. Sie glaubten, dass diese Botschaft vom mächtigen, lebendigen Gott kommt. Dieser Glaube ist das Allererste. Wenn ich nicht glaube, fange ich nicht an zu handeln. Sie glaubten. Und dann ging es los, vom König bis zum Obdachlosen, vom großen Rind bis zum kleinen Hasen. Alle haben nichts mehr zu essen bekommen, haben gefastet und haben sich gedemütigt. Wir, die Assyrer, die ganze bekannte Welt beherrschen, wir in unserer Hauptstadt, wir demütigen uns unter diesen Gott. Aber dabei sollte es nicht bleiben. Der König sagt, und alle sollen von ihren bösen Wegen umkehren und es nicht mehr tun. Anders handeln. Ich möchte dir jetzt ein Gebet zeigen, mit dem wir dich einladen, wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, zu Jesus zu kommen. Und ich möchte das gerne mit dir einmal durchgehen und dir erklären, was das bedeutet, was wir da beten. Und es fängt, und es ist im Endeffekt genau das, was die Menschen in Ninive getan haben. Es fängt damit an, dass sie sagen, Jesus, ich glaube. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du der Sohn des Allmächtigen bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Was meinen wir damit? Das große Ding ist, wir denken immer, Sünden sind die negativen Taten, die wir tun. Aber das Eigentliche, was die Bibel mit Sünde meint, ist deine Trennung von Gott, die Gottesferne, das Leben ohne Gott. Und alle Taten, die dann so negativ sind, die wir einander antun, die sind nur eine Folge dieser Trennung von deinem Schöpfer. Und wenn wir um Vergebung für unsere Schuld und unsere Sünde bitten, bitten wir auf der einen Seite um Vergebung für die Taten, die wir getan haben, aber zuallererst, dass wir unser Leben bisher ohne Gott gelebt haben, weil das ist die eigentliche Zielverfehlung. Das ist das, was Sünde heißt, Zielverfehlung. Die eigentliche Zielverfehlung meines Lebens war, dass ich mich, bis ich mich an Gott gewandt habe, ohne ihn gelebt habe. Das ist das, was die eigentliche Sünde ist. Und daraus folgen dann negative Taten. Ich will ab heute dir nachfolgen und alle Bereiche meines Lebens unter deine Herrschaft und Führung stellen. Ich möchte dir nachfolgen, heißt, ich kehre um. Jetzt folge ich dir. Vorher bin ich meinen eigenen Wegen gefolgt. Hab getan, was ich für richtig gehalte. Jetzt frage ich, Jesus, was möchtest du? Was hast du für mich vorbereitet? Und ich gebe alle meine Bereiche meines Lebens unter deine Herrschaft und Führung. Heißt, ich demütige mich. Deine Herrschaft ist, ich bekenne, du bist König. Ich vertraue mir deiner Führung an, heißt, du bist mein Hirte. Du kennst die Wege, ja, durch das dunkle Tal hindurch auf die frische Weide. Das bekenne ich. Ich kenne diese Wege nicht, aber ich vertraue dir. Du bist mein Hirte. Du bist mein König. Mach aus mir eine neue Schöpfung. Was heißt das? Mach aus mir den Menschen, den du schon immer vor Augen hattest, den du schon immer in mir gesehen hast. Weil Gott sagt, hey, du bist nach seinem Ebenbild geschaffen. Aber da ist so viel Dreck und Matsch auf dich draufgekommen über die Jahre und Jahrzehnte. Sag, hey, mach mich zu einer neuen Schöpfung, mach mich zu diesem Menschen, den du immer schon in mir gesehen hast. Arbeite an meinem Charakter, setze Liebe, Freundlichkeit, Güte in mir frei. Das meinen wir damit, wenn wir sagen, mach mich zu einer neuen Schöpfung. Stärke meinen Glauben und gib mir deinen Heiligen Geist, denn ohne die Kraft Gottes in uns können wir nichts tun. Das ist ganz, ganz deutlich. Hey, du brauchst den Heiligen Geist, der deinen Glauben stärkt, der dich in alle Wahrheit führt. Und das ist das, hey, wir brauchen deinen Heiligen Geist, erfüll du mich damit. In Klammern, es ist dir versprochen, wenn du dich ihm anvertraust, wird er dich mit seinem Heiligen Geist füllen, Punkt. Dir will ich ab jetzt vertrauen. Vorher habe ich auf mich selbst vertraut, habe vielleicht anderen Religionen vertraut, habe anderen Menschen vertraut, habe irgendwelchen Systemen vertraut. Ab heute vertraue ich nur dir. Und ich vertraue deinem Wort. Hey, wenn du diesem Wort nicht vertraust, hast du ein Problem. Denn dieses Wort ist die Offenbarung des lebendigen Gottes. Und das ist seine Wahrheit und seine Autorität, die daraus spricht. Du bist mein Herr. Noch einmal eine Unterordnung, eine Demütigung. Ich bin nicht mehr mein Herr. Du bist jetzt mein Herr. Ich danke dir für das neue, ewige Leben. Denn das ist das Geschenk, was Gott uns macht. Hey, du gehörst für immer und ewig zu meiner Familie. Ich schenke dir ein neues Leben im Kreise deiner Geschwister am Tisch deines Vaters. Und es beginnt mit diesem Moment, wo du dieses Gebet sprichst. Die Assyrer haben das erlebt. Denn das, was ihre Hoffnung war und ihre Gnade, die sie erhofft haben, das möchte ich euch noch gerne in den letzten zwei Versen vorlesen. Da sagt der König, wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Da stecken jetzt noch ganz spannende hebräische Begriffe, die ich euch gerne alle erklären würde drin. Kann ich jetzt leider nicht. Aber was passiert ist, Gott sieht das Herz eines Menschen, das zu ihm umkehrt, und er ist gütig und gnädig. Das ist unser Gott. Damals wie heute. Und jeder, der zu ihm kommt, und das möchte ich dir auch noch mal vorlesen, in Johannes 1, Vers 2 heißt, alle denen aber, die ihn aufnahmen, jeder, der dieses Gebet, der sagt, Gott, ich komme zu dir. Denen gab er das Recht, und die an seinen Namen gehen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du hast das Recht, wenn du zu ihm kommst und sagst, du bist mein Herr und mein Gott, ich glaube, dann wirst du sein Kind. Das ist versprochen. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, boah, ich habe diesen Schritt noch nicht gemacht. Hier werden gleich Beter stehen nach dem Gottesdienst. Die möchten genau dieses Gebet mit dir beten. Wenn du sagst, ich glaube, dann geh nicht nach Hause, ohne es festgemacht zu haben. Komm hier nach vorne, lass für dich beten. Bete dieses Gebet gemeinsam. Die wollen dich noch beschenken und dich segnen. Wir wollen dich als Teil dieser Familie willkommen heißen. Aber noch ein letzter Punkt zum Schluss. Man könnte jetzt sagen, wow, Wahnsinn, was für eine Erweckung in Ninive. Das muss ja so krass gewesen sein. Stell dir vor, ganz Berlin tut Buße. Weißt du, wie lange das gedauert hat? 37 Jahre. Nach 37 Jahren sind diese Assyrer in das Nordreich in Israel eingefallen und haben das Volk gefangen genommen und weggeführt. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? So ein Erlebnis, so eine Umkehr, so eine Ehrfurcht vor Gott. Und nach anderthalb Generationen ist davon nichts mehr übrig. Weißt du, uns als Christen geht es manchmal auch so. Hey, wir haben so eine Entscheidung getroffen, voller Begeisterung, voller Leidenschaft. Und du merkst, das ist die Wahrheit. Mein ganzes Leben gebe ich in deine Hand und ich liebe dich und ich werde dich ehren und preisen. Und nach 20 Jahren stehst du im Lobpreis vielleicht so da und denkst, boah, komm, lass mal schnell vorbeigehen. Über die Erfahrung, über die Zeit neigen wir dazu. Und der Teufel versucht es, uns das immer so klebrig zu machen, dass es anstrengend und zäh wird. Und dass wir uns irgendwann fragen, war das jugendlicher Leichtsinn? War das irgendeine Spinnerei? Was habe ich damals eigentlich gefühlt? Ich fühle davon heute nicht mehr so viel. Und du bist vielleicht treu, indem du sagst, ja, ich habe mich einmal entschieden und ich bleibe dabei, weißt du, und er ist noch viel, viel treuer als du. Aber er möchte, dass dieses Feuer in dir brennt, dass diese Erweckung, die in dir passiert ist, dass sie nicht aufhört, dass dieser Glaube, dieses Vertrauen, dieses sich ihm unterordnen, aber dann auch in seiner ganzen Fülle als sein Kind unterwegs sein, nicht weniger wird. Dass du es weitergibst da, wo du bist, an deine Kinder, in deinem Umfeld, an deine Kollegen, an deine Mitarbeiter, an deine Schüler, wo du auch bist. Weil die Gefahr besteht, nicht, dass wir unsere Kindschaft an Gott verlieren, versteht mich bitte nicht falsch, aber dass wir lahme Christen werden, kalt, emotionslos, und dann kommen Ängste rein, dann kommt die politische Situation rein und auf einmal ist da nicht der erste Blick auf Jesus. Du bist mein König, du bist meine Rettung, du bist das Heil. Dann verlieren wir uns in Streitigkeiten. Dann verlieren wir uns darin, dass wir einander absprechen, irgendwie es ernst zu meinen mit Jesus. Da kommen so richtig fiese Nickeligkeiten rein. Und der Teufel hat Spaß daran, uns auseinanderzutreiben. Und dann sind wir immer noch Kinder Gottes, aber ohne Kraft. Ohne Hoffnung für die Welt, die das so dringend braucht, und zwar heute mehr als jemals zuvor. Und ich möchte mit dir Schulter an Schulter stehen und sagen, hey, wenn da draußen das Chaos ausbricht, möchte ich dir als Mensch, der Angst hat, sagen, dass da eine Hoffnung ist, dass da ein Herr ist, der dieses Chaos besiegt hat, der das überwunden hat. Ich kann die Umstände nicht ändern, aber ich kann Frieden haben. Und das wünsche ich mir so sehr für dich, für deine Familie, das wünsche ich mir für euch in Leichlingen, das wünsche ich mir hier in Erkrath, wo du auch bist. Ich will, dass wir angezündet unterwegs sind. Und das heißt, dass du dich heute vielleicht nochmal ganz neu dazu bekennen musst, ja, ich glaube, ich demütige mich und ich kehre um. Amen.